Herzlich willkommen zu Lenkradgeschichten, dem Podcast des Fahrlehrerverbands Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lenkradgeschichten, dem Podcast für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, die nicht nur ausbilden, sondern Wirkung hinterlassen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, mehr oder weniger. Durchfallquoten in Theorie- und Praxisprüfungen. Da haben wir verschiedene Themen, die wir bearbeiten wollen. Erstmal, wie überhaupt diese Quoten aussehen, warum möglicherweise viele, wenn es denn viele sind, durchfallen, was dazu die Prüferseite sagt und was erfolgreiche Fahrlehrer vielleicht etwas anders machen als Fahrlehrer mit nicht ganz so großem Erfolg. Dazu habe ich heute zwei ganz spannende Perspektiven am Mikrofon. Zum einen Gerd Bünker vom TÜV, Fachreferent für die Fahrerlaubnis. Und Raphael Morsmann, engagierter Fahrlehrer aus der Praxis und als Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Westfalen, Stimme aller Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, zumindest in Westfalen. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo.
Also wir müssen uns eingangs, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, natürlich erstmal mit den Zahlen auseinandersetzen. Die Durchfallquoten gerade in der Theorie sind, so hört man immer wieder, seit Jahren hoch. Gerd, wie sieht denn die aktuelle Lage wirklich aus?
Also wir haben im Moment eine Bestehensquote, weil wir sprechen grundsätzlich mittlerweile lieber von den Bestehensquoten als denn von den Nichtbestehensquoten, in der Theorie fürs Jahr 2025 von circa 62%.
Gibt es regionale Unterschiede dabei?
Ja, die gibt es schon, wobei es da schwierig wird, woran man die dann festmachen kann. Also ich gefühlt, das sind allerdings gefühlte Werte, ist es so, dass in den ländlichen Bereichen die Bestehensquoten eher ein bisschen besser sind. Und je mehr ich in den Großstadtbereich komme, wird es eher ein bisschen schwieriger.
Gibt es denn bestimmte Klassen, die besonders betroffen sind?
Naja, unsere, ich nenne sie mal Butter- und Brot-Klasse, ist die Klasse B, also der Pkw-Führerschein. Und wir haben halt gemessen, an allen Prüfungen sind es mehr als 80% Klasse B, Prüfung und das macht das grob bei uns aus und das ist auch entscheidend für die weiteren Klassen. Wenn ich weitergehe dann in die Erweiterung der A-Klassen oder auch der Nutzfahrzeugklassen, dann sind die Bestehensquoten eher besser als im B-Bereich.
Das sind die Zahlen. Was sind denn aus Prüfersicht die häufigsten Gründe für nicht bestehen bei den theoretischen Prüfungen?
Naja, die theoretische Prüfung ist eine Abfrage von Wissen und ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich die Vorbereitung zur Prüfung. Wie gut bin ich vorbereitet? Wie sehr hat sich das Wissen auch gefestigt? Weil alle sind bei der Prüfung nervös und niemand wird in der Prüfungssituation 100% leisten können. Also muss die Vorbereitung so sein, dass sie maximal ist, um dann eben auch eine Chance haben, bestehen zu können.
Wie sehr hat sich das Wissen verfestigt, sagst du? Also es sind gar nicht die Wissenslücken, sondern ist es eher ein Verständnisproblem?
Naja, sowohl als auch, weil das hängt ja nur noch zwingend zusammen. Ob ich es grundsätzlich verstanden habe oder gefestigt habe oder ob ich einfach da, naja, eben noch nicht bei den 100% bin.
Aus deiner Sicht siehst du ein verändertes Lernverhalten?
Ich sehe nicht nur ein verändertes Lernverhalten, ich sehe vor allen Dingen auch eine Veränderung in der Motivation, einen Führerschein haben zu wollen. Weil ich glaube, da hängt ganz, ganz viel davon ab, wenn man mal 20, 25 Jahre zurückgeht. Da war, glaube ich, jeder, zumindest bei den männlichen Bewerbern, total heiß darauf, endlich Auto fahren zu dürfen. Und weil das ein echtes Prestigeobjekt gewesen ist. Und das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Der Pkw-Führerschein hat nicht mehr den Stellenwert, den es mal gehabt hat. Und neben sicherlich vielen anderen Gründen ist das, glaube ich, einer mit der entscheidenden.
Da bin ich gespannt, was der Mann aus der Praxis sagt. Raphael, du hast viele Jahre täglich im Unterricht gestanden. Auch wenn du seit kurzem als Vorsitzender da jetzt nicht mehr aktiv bist, erlebst du die Theorie heute als größere Herausforderung als früher?
Nicht als größere Herausforderung, aber also es dauert länger, bis die Schüler die theoretische Prüfung bestanden haben. Und wir machen das immer daran fest, wie weit der Lernstand in der App ist. Die App oder die meisten Apps, mit denen die Schüler lernen, haben so eine Ampel, Rot, Gelb, Grün. Und es dauert deutlich länger, bis da die grüne Ampel kommt. wenn ein Schüler da ist, der interessiert ist, der das mal schnell fertig machen möchte, der hat die grüne Ampel relativ schnell, aber leider dauert es bei vielen sehr lange. Oft sieht man am Anfang so einen relativ schnellen Fortschritt und dann lässt das leider irgendwann nach, das Interesse. Also am Anfang ist die Motivation hoch, die geht dann irgendwann runter.
Wo merkst du konkret, dass Schülerinnen oder Schüler Schwierigkeiten haben?
An den Fragen, für die man tatsächlich lernen muss. Also die Fragen, die man so schnell durchklicken kann, die man am Anfang schon weiß, für die man gar nichts tun muss, da geht es noch relativ schnell voran. Aber wenn man dann lernen muss und vielleicht mal ein Buch nachschlagen muss oder etwas verstehen muss, da dauert es dann deutlich länger.
Und da fragt man sich als Fahrlehrerin und Fahrlehrer natürlich sofort, ist das jetzt Bequemlichkeit, ist das Überforderung oder ist das einfach nur schlicht die falsche Lernstrategie? Woran liegt das?
Ich glaube, alles drei so ein bisschen. Man kann sehen, wie viele Stunden oder wie viel Zeit ein Schüler in der App verbracht hat. Bei einigen kann man sehen, er verbringt da viel Zeit und schafft wenig Fragen. Dann wird er wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Dingen auf dem Handy beschäftigt sein. Dann gibt es Leute, die haben die App in wenigen Stunden wirklich durch und grün. Daran erkennt man dann, der ist interessiert, der möchte das ganz schnell fertig haben. Interesse, Fleiß, so eine Mischung aus allem.
Den Satz, den ich jetzt bringe, den haben viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt schon mal gehört. Ich habe alle Fragen einmal gemacht. Gerd, reicht das?
Nein, es reicht tatsächlich nicht, alle Fragen einmal gemacht zu haben. Gut, ich kenne die App nicht im Detail. Habe ich sie richtig beantwortet? Hat sich das entsprechend gefestigt? Weil das ist das, was der Raphael gerade gesagt hat. In vielen Fällen muss ich es lernen und ich muss es wiederholen, damit es sich festigen kann. Und deswegen die einmalige oder das einmalige Durchlaufen aller Fragen ist nicht ausreichend.
Was unterscheidet denn jemanden, der knapp besteht, von jemandem, der sicher besteht?
Naja, bei uns kann man schon sagen, ganz viele, die gut bestehen oder die mit sehr geringen Fehlerpunkten bestehen, sind auch häufig relativ schnell fertig. Das heißt, man sieht auch daran schon in dem Zeitfenster, die der Bewerber für eine Prüfung braucht, ist er gut vorbereitet oder nicht. Dann sind nicht 3, 4, 5 Fragen, die ich mir nur 5-mal anschauen muss, sondern ja, habe ich gemacht, fertig und dann ist die Sicherheit da und ich muss mich nicht wirklich 3 Fragen nochmal wieder anschauen und nochmal wieder anschauen. Das ist einfach dann die Routine und der Wissensstand, der sich dann gefestigt hat.
Die ersten 3 Schüler, die aus dem Frühraum kommen, haben immer bestanden.
Klare Aussage. Wie vermittelst du, Raphael, Gefahrenerkennung und Situationsverständnis im Theorieunterricht?
Genau, das ist ja eher ein Thema für den Theorieunterricht und nicht für die App. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, Gruppenarbeiten, Filmchen, Videos. Man kann das gemeinsam erarbeiten. Ja, die verschiedensten Möglichkeiten.
Dann nutzt du Praxisbeispiele oder Simulationen, gerade was?
Viele Praxisbeispiele. Oft haben die Fahrschüler aber auch selber Beispiele, wo sie schon etwas erlebt haben oder miterlebt haben. Da können die Schüler eine Menge zu beitragen.
Aus deiner Erfahrung, welche Methoden funktionieren besonders gut?
Sachen, die sich die Schüler selber erarbeiten, also Gruppenarbeiten und so. Es bringt weniger, da vorne zu stehen und der Oberlehrer zu sein und das von oben von der Kanzel zu predigen, sondern das, was sich die Schüler selber erarbeiten oder aus Erzählungen von Freunden, das funktioniert am ehesten.
Kommen wir zur Praxis. Kann man sagen, dass die Quote da besser ist?
Ja, ist sie auf alle Fälle. Also bei den praktischen Prüfungen haben wir über alle Klassen sind wir bei ungefähr 72% Bestehensquote, wo wir da circa 10% besser sind als bei der Theorie.
Trotzdem ist ja jeder, der durchfällt, Raphael, am Ende zu viel. Ja, das ist so. Für alle Beteiligten ja einfach. Was sind denn die häufigsten Gründe des Nichtbestehens, gerade in der praktischen Prüfung?
Naja, wenn man so ein Ranking aufmachen würde, dann ist sicherlich die Punkte Beobachtung, Geschwindigkeit und Positionierung, das wären so die Top 3, die ich da nennen würde.
Und ist es eher so der eine grobe Fehler in der Prüfung oder sind das mehrere Unsicherheiten?
Oh, das ist schwer zu beziffern. Also es geht auch uns oftmals so, dass es einem fast schon ein wenig leid tut, wenn jemand, der wirklich eine sehr gute Prüfung durchlaufen hat und dann kurz vor Schluss kommt so ein K.O.-Kriterium wie eine rote Ampel, wo dann der Kopf einfach mal einen Moment lang nicht mitgespielt hat und wo man auch genau weiß, er kann es ja eigentlich, und das wird er ja auch wissen, dass Ampel rot ist, aber da sind die Spielregeln, das ist ein grobes Foul und bei einem groben Foul ist halt das Spiel zu Ende.
Du hast es eben schon mal gesagt, die Nervosität. Wie groß ist die Rolle der Nervosität dann in dieser Prüfungssituation?
Ich habe das Gefühl, sie nimmt immer mehr zu, aus verschiedenen Gründen. Hat vielleicht ein Stück weit mit Belastbarkeit von jungen Menschen zu tun, weil sie es auch ein Stück weit nicht mehr gelernt haben. Hinzu kommt soziale Medien. Bei ganz vielen Fahrschülern weiß die halbe Welt oder das komplette persönliche Umfeld, ich habe morgen die Prüfung und man wird nochmal mit guten Ratschlägen überhäuft, was natürlich dazu führt, dass das eigene Nervenkostüm noch mehr angespannt ist, weil man sich dann unter Umständen auch rechtfertigen muss oder begründen muss, wenn es dann tatsächlich mal nicht geklappt hat. Deshalb ist mein Rat oder unser Rat ganz eindeutig, das Wissen um die Prüfung nur mit den Personen teilen, die es unbedingt wissen müssen.
Guter Tipp, Rahel, wie empfindest du das?
Ja, genau so. Also wir empfehlen auch immer, am besten erzählst du gar keinem, dass du Prüfung hast und kommst mittags mit dem Führerschein nach Hause. Das ist so das Einfachste. Und das nicht allen vorher zu erzählen. Für uns in der Fahrschule ist es immer einfacher, wenn jemand für ein klares Foul durchfällt. Und ich finde es auch in der Prüfung angenehmer. Also wenn jemand durchfällt, weil er 15 kleine Fehler gemacht hat, ist es für den Bewerber schwerer nachzuvollziehen, warum dann irgendwann Schluss ist. Da ist das Stoppschild, die rote Ampel, dann auch für nachher zum Nacharbeiten deutlich einfacher. Also ein klarer Durchfallgrund ist für uns gefühlt oft der angenehmere. Und wenn der gute Fahrschüler wegen der roten Ampel durchfällt, ist es auch einfacher, dass der beim nächsten Mal besteht, als wenn der schlechte wegen 15 Kleinigkeiten durchfällt.
Wann erkennst du, der oder die ist noch nicht prüfungsreif?
Das erkennt man ja in den Fahrstunden. Wie viel muss ich noch helfen? Wie viel muss ich unterstützen? Wie oft muss ich vielleicht eingreifen? Wie lange kann der selbstständig und eigenständig fahren? Gut ist, wenn er in der Fahrstunde mehr kann oder mehr Leistung zeigt, als er in der Prüfung tatsächlich bringen muss. Oft wird in der Prüfung ja viel weniger abgefragt, abgeprüft, als das, was wir in den Fahrstunden machen. Und wenn dann vorher die Messlatte ein bisschen höher hängt, ist die Prüfung umso entspannter.
Was sind für dich möglicherweise so typische Warnsignale? Gibt es da so bestimmte Situationen, wo du denkst, dann brauchen wir noch.
Kommt zum Ende der Ausbildung oder wenn die Nervosität hinzukommt, die Fehler wieder, die er am Anfang gemacht hat. Am Anfang fährt er zu dicht an parkenden Fahrzeugen vorbei, das macht er dann 20 Fahrstunden nicht. Und je näher man Richtung Prüfung kommt, macht er das dann wieder. Daran erkennt man dann, dass da schon noch was fehlt.
Wie gehst du damit um, wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler oder möglicherweise die Eltern unbedingt wollen, dass es in die Prüfung geht?
Oft bieten wir den Eltern an, dass die mal eine Runde mitfahren. Das erschreckt die dann häufig und die erkennen dann, dass das vielleicht doch noch gar keinen Sinn macht. Das ist so ein ganz gutes Angebot. Dann lernen die auch mal kennen, was macht die Fahrschule da tatsächlich und was muss der Fahrschüler leisten. Auch die Eltern sind das ja gar nicht gewohnt oder für die Eltern wäre es ja oft anspruchsvoll, wenn der Fahrlehrer mit denen mal eine Dreiviertelstunde durch eine große Stadt fährt und denen auf die Finger guckt. Und wenn man dann überlegt, dass das so ein 16- oder 17-Jähriger leisten muss und wo da die Messlatte hängt, das kann man schon ganz gut vermitteln.
Prüfungsreife ist eben doch mehr als nur fehlerfreies Fahren, ganz klar. Gerd, wie definiert ihr denn aus Prüfersicht die Prüfungsreife?
Naja, es ist bei uns in der Prüfung Prüfungsreife, oder es ist schwer für uns festzumachen, ist der jetzt wirklich prüfungsreif oder prüfungstauglich? Da ist es dann auch tatsächlich die Summe von vielen kleinen Fehlern deutet dann eher darauf hin, dass ein Bewerber noch nicht so weit ist, wohingegen dann das grobe Foul an der einen oder anderen Stelle einfach dann mal Nervenversagen an der einen Stelle ist. Also das ist so das Ding bei uns. Ein Stück weit kann man es dran festmachen, wie bei dem Kennenlernen, wir stellen uns ja vor, es gibt ja der eigentlichen Fahrt vorgeschaltet und eine Sicherheitskontrolle, kann man manchmal schon ein wenig erahnen, wo ist er mit seinem Nervenkostüm. Aber wir versuchen dann ein bisschen das zu beruhigen, aber das gelingt uns natürlich in der Prüfungssituation nur sehr bedingt.
Raphael, ist möglicherweise das Thema Selbstständigkeit von Bedeutung in den ganzen Fahrstunden? Trainierst du das bewusst?
Ja, also wir lassen den Fahrschüler bewusst häufig eine eigene Entscheidung treffen, die also eine eigentlich sehr einfache Aufgabe ist das Umkehren. Man sucht sich irgendwas auf der rechten Seite, fährt er rückwärts rein, andersrum wieder raus. Das schafft man in der dritten, vierten Fahrstunde. Das Schwierige für den Fahrschüler ist, dass er sich selber eine Lücke suchen muss, wo er das macht. Also selber eine Entscheidung treffen, die Lücke nehme ich oder die Einfahrt ist dafür geeignet. Das trainiert man relativ häufig. Oder sich selber mal einen Parkplatz suchen. Das ist was, was Fahrschülern schwerfällt. In der Prüfung suchen sie sich in der Regel den Allerkleinsten auf dem Parkplatz. Warum auch immer.
Simulierst du echte Prüfungssituationen?
Ja, also durch dieses Entscheidung selber treffen und mal eine Fahrstunde wenig helfen, wenig unterstützen, kann man schon zeigen, was geht und was geht nicht. Und man kann auch eine Menge Mut zusprechen. Also es geht ja nicht immer nur um Kritik und Schimpfen, sondern auch um Aufbauen.
Gerd, du hast es eben auch schon mal gesagt, viele junge Menschen stehen heute stark unter Leistungsdruck, möglicherweise stärker als in der Vergangenheit. Die sozialen Medien spielen eine Rolle, das hast du ja schon einen sehr wertvollen Tipp gegeben. Erzählt's gar nicht Gott und der Welt, dass ihr eine Prüfung habt, das könnte die Situation schon etwas entschärfen. Gibt es denn so typische Momente in solchen Prüfungen, in denen die Kandidaten kippen? So nach dem dritten kleinen Fehler, könnte ich mir vorstellen, wird die Nervosität nicht kleiner, aber gibt es so bestimmte Momente, wo du sagst, oh, da wird es jetzt schwierig, das unfallfrei bis zum Ende zu bringen.
Naja, also man merkt es manchmal in der Prüfung, dass plötzlich mit, wenn eine Prüfung relativ geschmeidig gestartet ist und plötzlich wird es ganz kribbelig mit dem Einhalten von Geschwindigkeiten. Das ist so ein Indikator, er weiß jetzt nicht mehr genau, was ist. Dann ist es überall mal 5 bis 7, 8 km/h langsamer, weil ich ja so vorsichtig bin und nichts falsch machen möchte. Das deutet manchmal darauf hin, dass dann das Nervenkostüm doch flatterig wird.
Rafael, du hast gerade beschrieben, wie du dem in der Ausbildung entgegenwirkst, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein. So, gibt es denn Rituale oder Strategien gegen Prüfungsangst, die du anderen Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern nahelegen könntest in der Ausbildung?
Rituale oder Strategien? Ja, eine Strategie ist halt dieses Ruhigbleiben und immer die gleichen Abläufe am Anfang am Fahrbahnrand. Solche Sachen sind immer der gleiche Ablauf und die in der Ausbildung immer schon gleich zu machen. Also es gibt viele Sachen, einparken, immer die gleichen Punkte, immer der gleiche Rhythmus. Und diese Sachen, das erkennt man dann in der Prüfung auch wieder, dass er sich dann an genau diese Punkte hält, die man immer gleich gemacht hat.
Und darauf hinweisen, dass man beim Einparken nicht die kleinste Parklücke nimmt.
So ist es.
Manchmal ist es so einfach. Kommen wir noch auf ein anderes Thema. Man hört ja gelegentlich mal hier und da, die Prüfer sind strenger geworden. Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Ich habe ja die beiden richtigen Gesprächspartner hier sitzen. Gerd, ist das, wie ist deine Wahrnehmung? Haben sich die Anforderungen tatsächlich geändert oder ist das einfach nur subjektive Wahrnehmung von manchen?
Also natürlich ändern sich im Laufe der Zeit die Anforderungen, wobei ich aus meiner Einschätzung jetzt nicht sagen würde, sie haben sich jetzt so gravierend geändert, als dass das die Begründung für veränderte Bestehensquoten ist. Es wird sehr häufig angebracht, dass wir ja seit 2021 eine etwas längere Prüfung haben, wo sich die Fahrzeit auch um 5 Minuten verlängert hat. Natürlich passiert es, dass der ein oder andere am Beginn einer Prüfung direkt sich die Karten legt, weil es ein grober Fehler ist. In der statistischen Auswertung haben wir gar nicht feststellen können, dass besonders viele Fahrschüler zum Ende der Prüfung dann die entscheidenden Fehler machen. Das passiert hin und wieder, ja, wo man vielleicht auch merkt, bei diesem einen ist dann wirklich die Konzentration, da war einfach der Puffer aufgebraucht, aber das sind jetzt nicht so viele, wie man vielleicht glaubt, dass es so wäre. Und ansonsten haben wir durch das System, das wir jetzt haben, glaube ich, eine Variante, die uns vorgegeben ist, wo man relativ objektiv Sachen eintragen kann, was gefühlt aus meiner Warte heraus eher zu einer höheren Gleichbehandlung führt.
Gibt es aus deiner Sicht etwas, was Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer unbedingt über die Bewertungsmaßstäbe wissen sollten? Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
Also ich glaube, das ist allen Fahrlehrern bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwo einen Tipp gäbe, wo ich sage, das müsstet ihr wissen. Also natürlich gibt es immer mal irgendwo einen Einzelfall, wo man sagt, also, ja, okay, aber nein, die Antwort ist nein.
Das ist ja gut, dass die Nein ist, Raphael. Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit Prüfern?
Ich glaube, dass die in den letzten Jahren deutlich angenehmer und entspannter geworden ist. Also wenn ich die Geschichten von alten Kollegen höre, wie das früher war oder auch wie das bei mir vor 25 Jahren war, da war der Umgang mit den Prüfern schon ein ganz anderer. Also es wäre vor 25 Jahren unvorstellbar gewesen, dass man sich mit einem Prüfer duzt. Und das ist heute deutlich angenehmer, umgänglicher und kollegialer geworden.
Gibt es trotzdem aus deiner Sicht etwas auf beiden Seiten möglicherweise, was sich verbessern könnte, wo es noch Potenzial gibt?
wenn, geht es da immer um organisatorische Sachen. Also es geht nicht um den Ablauf in der Prüfung selber, sondern es geht eher um organisatorische Anzahl von Prüfungen, Fremdsprachen oder irgendwelche Sachen, wo man dann auf beiden Seiten gucken muss, wie man es einfacher machen kann oder unkomplizierter. Aber den Ablauf in der Prüfung selber, das ist unkompliziert geworden.
Bestätigen. Würde ich absolut bestätigen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass sowohl die Fahrlehrer als auch wir am liebsten am Ende einer Prüfung sagen, herzlichen Glückwunsch. Also keiner meiner Kollegen findet es gut, begründen zu müssen, warum es jetzt gerade nicht geklappt hat. Viel einfacher ist es zu sagen, herzlichen Glückwunsch, das war's.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Dann richten wir den Blick mal in die Zukunft. Der Verkehr, so eine Binsenweisheit, wird immer komplexer. Assistenzsysteme, E-Mobilität, Digitalisierung, möglicherweise auch Verkehrsteilnehmer, die den Verkehrsfluss herausfordernder machen, wenn ich an die Autos denke, die eben nicht so schnell fahren dürfen und so weiter. Wird sich das in den nächsten Jahren auch auf die Prüfungen auswirken? Wird sich da etwas verändern? So ein bisschen Glaskugel jetzt.
Naja, also der Prozess der Prüfung ist ja permanent im Fluss. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass mit Zunahme der Assistenzsysteme irgendwann mal die Grundfahraufgaben, die wir haben, mal überdacht werden, dass sie vielleicht anders aussehen als jetzt, wo ich aber jetzt nicht im Detail sagen könnte, wie genau. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich einen aktiven Parkassistenten habe, Und das Auto eigentlich nur erkennen muss, da ist eine Lücke, da passt es und der Bewerber quasi nichts mehr machen muss, dann stellt sich natürlich schon die Frage, welche Wertigkeit das dann noch hat. Jetzt haben wir da Möglichkeiten, weil der Sachverständige entscheidet, ob er das System dann nutzen soll oder nicht. Aber mit zunehmender Ausrüstung der Fahrzeuge mit solchen Systemen ist dann sicherlich irgendwann der Punkt erreicht, wo man da mal ernsthaft drüber nachdenken muss.
Siehst du, denke ich, ähnlich, Raphael?
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, viele Sachen machen es komplexer. Der E-Scooter, der E-Bike-Fahrer, die viel schneller da sind, die unberechenbarer sind. Es wird dadurch anspruchsvoller.
Ja, das E-Bike auch, das beim Abbiegen auf einmal viel schneller ist, als man gedacht hat. Ich glaube, das kennen wir alle, diese Situation. Früher konnte man den Radfahrer noch einschätzen. Jetzt weiß man nicht, was der so unten an der Kurbel noch hat. Wie gehst du mit den Assistenzsystemen und grundsätzlich auch in der Ausbildung um, Raphael?
Wir müssen die ausbilden und machen das auch ganz gerne und stellen fest, dass Fahrschüler da eine hohe Affinität haben. Also Schüler machen das gerne, die finden das spannend, die finden das interessant, die nutzen das gerne. Die brauchen erst so ein paar Fahrstunden, um so ein gewisses, ja, die Fahrzeugbedienung allgemein zu kriegen und so ein gewisses Grundvertrauen. Und dann nutzen die diese Assistenzsysteme gerne. Also man kann das gut vermitteln. Die Frage ist, wie viele sie davon nachher in ihrem ersten Auto haben, weil das ist ja oft irgendwie ein günstigeres oder vielleicht älteres Auto, aber dass sie das zumindest schon mal kennen und gesehen haben. Und viele berichten, sie hätten das auch mal zu Hause den Eltern erklärt und was unser Auto alles kann. Und die Eltern wissen das oft gar nicht, dass ihr Auto das hat und kann.
Zum Abschluss möchte ich euch beide nochmal um drei ganz konkrete Impulse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten. Gerd, ich fange mal mit dir wieder an. Welche drei Dinge sollten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer tun, um Durchfallquoten nachhaltig zu senken, egal ob theoretisch, praktisch oder in beiden Bereichen?
Also sehr wichtig halte ich Lernstandskontrollen, damit ich auch wirklich weiß, wo steht der Fahrschüler. Dann ganz wichtig, darauf hinwirken, dass nicht die ganze Welt weiß, dass die Prüfung da ist. Und als drittes, ich bin jetzt kein Fahrlehrer selber, aber zum Ende hin auch wieder ein bisschen motivieren, um dann eben auch nicht dem Fahrschüler in der allerletzten Fahrstunde nochmal zu zeigen, was er alles nicht kann.
Raphael, welche drei Methoden funktionieren aus deiner Sicht besonders gut?
Die hätte ich mir genau die drei gerade aufgeschrieben. Also bei der Theorie ist es natürlich der Lernstand, also dass die Fahrlehrer darauf hinwirken, ist die Ampel wirklich grün, ist der Lernstand erreicht. Dann geht der Fahrschüler nämlich auch mit einer gewissen Ruhe in die theoretische Prüfung. Oft ist der Fahrschüler nervös, weil er halt weiß, ich hätte mich besser vorbereiten können. Also Lernstand, dann beruhigend auf den Fahrschüler einwirken. Ja, und dem Ganzen so ein bisschen Druck und so ein bisschen Stress nehmen. Eigentlich kann es für den Fahrschüler nur besser werden. Also entweder bekommt er am Ende einen Führerschein und hat etwas dazu gewonnen an Mobilität und Selbstständigkeit, oder er bekommt keinen, aber dann hat sich für ihn ja nichts verändert. Dann ist es so wie vorher.
Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen. Was nehme ich aus dieser Folge mit? Also Theorie muss verstanden werden, nicht nur geklickt. Praxis bedeutet Selbstständigkeit, nicht nur Technik. Und Prüfungsreife ist keine pädagogische Entscheidung, ist eine pädagogische Entscheidung natürlich, sondern keine Terminentscheidung. Das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, auch eine wesentliche Botschaft möglicherweise an Eltern. So sind Durchfallquoten am Ende ja kein Gegner. Sie sind ein Hinweis darauf, wo wir alle gemeinsam möglicherweise noch besser werden können. Danke, Gerd Bünger vom TÜV. Danke, Raphael Morsmann, für die Einblicke aus der Fahrschulpraxis.
Sehr gerne.
Und danke natürlich auch an alle fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert die Lenkradgeschichten, teilt die Episode gerne im Kollegenkreis und vor allen Dingen schildert uns gerne auch eure Erfahrungen aus der Praxis, aus den Theorie- und Praxisprüfungen. Und schreibt uns gerne auch, welche Tipps ihr habt, um Fahrschülerinnen und Fahrschüler erfolgreich durch die Prüfung zu bringen. Wir freuen uns da immer über eine Mail an mail@lenkradgeschichten.de. Danke.